Dritter Advent, Friede mit dir. Ich möchte es schon mal vorab so sagen. Manchmal hört man es erst am Schluss vom Gottesdienst, Friede mit dir. Ich möchte es euch jetzt schon sagen. Friede mit dir. Für den ganzen Rest des Tages, für dein ganzes Leben. Unsere Adventskalender haben 24 Türchen. Das hängt wohl mit dem Dezember zusammen. Jedes Türchen mit einem eigenen Thema. Ich habe mir das bei uns gemerkt. Am Donnerstag war das Thema Eichhörnchen, am Freitag Ente und am Samstag Elefant. Was war heute früh drin? Weiß die Hanna nicht mehr. Okay, ich gucke nachher nochmal nach. Was? Eine Lokomotive, wie schön. Wir haben auch so eine Art Adventskalender in Gestalt eines Gestecks mit vier Kerzen. Es gibt ja nur vier Adventssonntage oder sagen wir besser vier Sonntage im Advent, denn der Advent ist natürlich eine Einheit. Und jede Tür, jede Kerze hat ihr eigenes Thema. Am ersten Advent hatten wir das Thema Hoffnung. Am zweiten Advent, das war letzten Sonntag, die Freude. Und heute ist Friede das Thema. Advent heißt vom Wortsinn her Ankunft. Jesus kommt an, er kommt wieder. Er ist einmal auf der Erde gewesen, Gottes Sohn wurde Mensch, auf die Krippe wurde bereits hingewiesen. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er nicht in einer Krippe, sondern dann kommt er als der Weltenherrscher, der die Welt erneuert und sie wieder in die richtige Ordnung bringt. Das ist unsere Hoffnung. Und um das wieder neu ins Bewusstsein zu bringen, haben wir Advent jedes Jahr. Jedes Jahr eine Zeit, wo wir uns ganz bewusst daran erinnern, Jesus kommt wieder. Es geht nicht immer so weiter. Und wenn wir wissen, dass Jesus wiederkommt, dann leben wir schon nicht einfach so, sondern wir leben in einer Erwartung, in einer Erwartehaltung, nach vorn ausgerichtet, wie Eltern, die auf ihr erstes Kind warten. Ich weiß von Katrin und ihrem Mann, dass sie sehr intensiv gewartet haben und die Spannung nahm zu mit jeder Woche, wann ist es denn endlich soweit? Und am Dienstag war es dann soweit. Wie schön. Wir warten mit großer Erwartung, wir warten mit Hoffnung, wir warten mit Freude und wir warten auch schon mit Frieden. Frieden mit Gott. Advent ist der Teelöffel im Jahr. Ja, ich habe kein besseres Bild gefunden von einem Teelöffel. Gab nur einen Teelöffel mit Baby dran. Wir wissen, wie das ist bei so einem Gedeck. Da ist ein Teller in der Mitte und dann liegt da links eine Gabel, rechts ein Messer. Und wenn man genau hinguckt und den Teller ein bisschen nach vorne rückt, dann sieht man dahinter, oh, da ist ja noch ein Teelöffel. Und der Teelöffel, der hat seine Bedeutung. Der verheißt uns, es kommt noch was. Wenn die Hauptspeise gegessen ist, dann erwartet uns noch ein Dessert. Und das, was kommt, neu ins Bewusstsein zu rufen, haben wir Advent. Advent ist also schon die Verheißung, es kommt noch was. Und wenn es dann so sein wird, werden wir denken, oh, das ist jetzt nicht das Dessert, nicht die Nachspeise, sondern was vorher gewesen ist, dieses ganze Leben, 70, 80 Jahre, wie lang, das war eigentlich nur ein Aperitif, nur ein kleines Schmankerl. Und das Richtige, das kommt dann erst zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Eine ganze Ewigkeit. Frieden, das ist ja das Thema. Frieden ist sehr nötig. Ein amerikanischer General hat gesagt, Friede ist nicht die Hauptsache. Ich bin sehr uneins mit diesem amerikanischen General. Ich sage, Frieden ist sehr, sehr nötig. Wir erleben im Moment eine extrem friedlose Zeit. Wer nur heute einmal das Radio gehört hat, da sage ich nur die Stichworte Moskau, Syrien, Kongo und man könnte noch so viel anderes mehr sagen. Friede ist sehr nötig. Hier geht es um den wichtigsten Frieden überhaupt, nämlich den Frieden mit Gott. Und Paulus, der Apostel, der möchte in seinem Brief an die Kolosser ihnen diesen Frieden lieb und wert machen. Ihn vor Augen halten, das ist wirklich der wichtigste Friede und ihr habt ihn schon. Ihr habt schon diesen Frieden, auch wenn ihr vielleicht in eurer Stadt auch viel Unfriede erlebt, weil es Leute gar nicht gern sehen, dass ihr Jesus als Herrn bekennt und so lebt, aber ihr habt diesen Frieden. Und Paulus fällt dazu ein Lied ein. Manchmal ist es so, wir sind so an einem Thema dran, da fällt uns ein Lied ein, das wir vielleicht schon lange nicht mehr gesungen haben, vielleicht aber auch gerade erst letzten Sonntag. Es fällt ihm ein Lied an und wenn man so will, ist es das allererste Weihnachtslied, das wir überhaupt kennen. Es ist abgedruckt, sind die Verse 15 bis 20 in dem Text, den ihr auf den Zetteln habt, Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Und wenn es ein Lied ist, also die Forscher sind sich nahezu einig, es handelt sich um ein Lied. Müsst ihr euch vorstellen, die haben sich damals getroffen als Christen in Privathäusern. Und da ist bald ein Mangel hat sich gezeigt an Liedern, die etwas mit Jesus zu tun haben, mit Christus. Und da haben sie sich sehr schnell hingesetzt, haben Lieder gedichtet mit Jesus zum Inhalt. Das ist eines der ersten. Er, gemeint ist Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Das ist die erste Strophe dieses Liedes. Und diese Strophe besagt nichts anderes, als dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war, der auf der Erde gelebt hat, geboren wurde, in einer Krippe gelegt und am Schluss gestorben ist, sondern dass er auch der Herr der ganzen Schöpfung ist. Er ist der Sohn Gottes. Weil er der Sohn Gottes ist, war er schon vor der Schöpfung da. Er war dabei, als diese Erde geschaffen wurde. Ja, Gott hat die Erde durch ihn geschaffen. Durch ihn hat Gott alles gemacht. Gott ist, wenn man so will, vielleicht ist es ein ungeschicktes Bild, aber mir fällt kein anderes ein, der Bauherr. Und Jesus ist der Ingenieur, der Architekt. Und der Heilige Geist ist der diesen ganzen Bau, diese ganze Welt ausgeführt hat. Schau hin, wo du willst. Du wirst im ganzen All nicht einen einzigen Krümel finden, der nicht Jesus gehört. Ihm gehört alles, jedes Wesen, jeder Gegenstand, jeder Planet, jedes Sonnensystem. Es ist nichts ohne ihn gemacht und es gibt nichts, was ihm nicht rechtmäßig als Eigentum zustehen würde. Strophe 1, Strophe 2. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Gemeinde. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles zu versöhnen, alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Hier taucht das Kreuz auf, das uns ja schon in der Moderation angekündigt wurde. Also Kreuz und Krippe, das ist kein Einfall vom Erwin, das gehört auf jeden Fall zusammen. Gott hat alles von seinem ganzen Wesen in Jesus hineingelegt. Und mit dieser Kraft, mit dieser Art bringt Jesus auch eine neue Schöpfung zustande. Die Erde ist gefallen, das Universum ist gefallen aus der Ordnung, wie sie am Anfang war. Die Bibel berichtet davon. Aber Jesus hat alles wieder hergestellt und wird alles wiederherstellen. Das ist also das, wie wir wissen, von dem wir wissen, das erste Weihnachtslied überhaupt. Leider ist die Melodie uns verloren gegangen. Das wäre ganz nett gewesen, wenn wir die auch gehabt hätten hier. Aber der Text ist geblieben. Und wir kennen auch sogar eine neue Fassung, wenn man so will, von diesem Lied. Wir haben es gerade eben gesungen. Anker in der Zeit. Es hat viele Gedanken aus diesem Lied aufgegriffen. Weihnachten, ein gewaltiges Projekt. Aber welchem Ziel diente es? Gott hat seine ganze Macht in Jesus hineingelegt. Das kriegt man ja so gar nicht mit, wenn man so an die Weihnachtsgeschichte denkt, wenn da die Engel nicht gewesen wären und angekündigt hätten, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Wenn da die Engel nicht gewesen wären, wenn da nicht dieses große Licht gewesen wäre, wir hätten es ja glatt verpasst. Aber manche Dinge passieren eben unsichtbar. Wir würden vielleicht sagen, dass Weihnachten das gewaltigste Projekt der Weltgeschichte ist. Seltsam, wie sich unsere Gedanken ähneln. Wir haben uns nicht zusammengesetzt, Erwin und ich, aber mir fällt an der Stelle auf, dass genau dieser Gedanke eben auch mir gekommen ist. Das gewaltigste Projekt der Weltgeschichte. Wir sehen hier eine Brücke. Vorne eine Riesenbrücke, die verbindet Dänemark und Schweden miteinander, die Öresundbrücke. Ein unglaubliches Projekt. Und jetzt kommt noch ein größeres Projekt, eine Brücke, die Deutschland mit Dänemark verbinden soll über den Fehmarn Belt. Ein Volumen von, ich glaube, über 10 Milliarden Euro. Und das Ziel ist eben, diese Autoverbindung herzustellen. Die Autoverbindung zwischen Europa und Skandinavien. Man fragt sich bei solchen Projekten ja immer, lohnen die sich eigentlich? Ein großer Aufwand, kommt am Ende auch etwas Entsprechendes dabei heraus? Das haben wir ja mitgekriegt, wir sind ja gebeten worden, unsere Meinung dazu zu sagen, als das da in Stuttgart losging mit dem Bahnhof. Ein Riesenprojekt, aber lohnt sich das auch? Die Politiker sahen sich außerstande, die Verantwortung auf sich zu nehmen und die haben gedacht, wir könnten das doch besser selber mal so in die Hand nehmen und unsere Meinung dazu sagen. Das Volk hat gesprochen. Ein Riesenprojekt, Weihnachten. Um welches Ziel geht es dabei? Das Ziel dieses Projektes ist nicht eine Landverbindung zwischen Kontinenten, es ist die Versöhnung, wie wir gelesen haben in diesem Weihnachtslied. Es ist der Friede zwischen Gott und Mensch. All das, diese ganze Veranstaltung, sie dient der Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Der Aufwand für ein Projekt muss immer im vernünftigen Verhältnis zum Nutzen sein, sonst spricht man von Verschwendung. Man würde zum Beispiel keine unbewohnte Insel mit einer Riesenbrücke verbinden, mit Kosten von mehreren Milliarden Mark. Wozu auch? Oder eine Insel mit einer zweiten Brücke anbinden. Das wäre Quatsch. Die Frage ist, rechtfertigt das Ziel den Aufwand? Anscheinend gibt es kaum Bedarf. Was ist mit dem Frieden mit Gott? Rechtfertigt das Ziel diesen Riesenaufwand? Man stelle sich vor, der Schöpfer, der sich alles ausgedacht hat, wird ein Teil der Schöpfung. Und zwar ein sehr kleiner Teil der Schöpfung, nur ein Mensch. Auf diesem kleinen Planeten, in diesem kleinen Sonnensystem, dieser kleinen Milchstraße, in diesem Riesenuniversum. Sagt einer, Friede mit Gott? Ich habe schon Frieden mit Gott. Ich brauche das nicht. Ich lasse ihn in Ruhe und er lässt mich in Ruhe. Ich habe Frieden mit Gott. Es ist alles bestens. Meiner Meinung nach trifft diese Haltung auf bei Weitem auf die meisten Leute zu. Soweit sie überhaupt noch an Gott oder an irgendein höheres Wesen glauben, würden sie sagen, ich brauche keinen Frieden mit Gott, ich habe doch Frieden mit Gott. Ich quatsche ihm nicht rein, er quatscht mir nicht rein. Aha. Also Friede ist so etwas wie Funkstille. Ist das Friede? Wenn man sich gegenseitig in Ruhe lässt, ist das Friede? Das kann in Ordnung sein, wenn es um gute Nachbarn geht, nichts dagegen einzuwenden. Ich kannte mal einen, der öfter mal umgezogen ist, berufsbedingt. Und überall, wo der eingezogen ist, hat er innerhalb von ganz kurzer Zeit mit seinen Nachbarn prozessiert. Wegen irgendeinem Streit irgendwie eine Platte 3 Zentimeter zu weit auf das andere Grundstück gebaut, irgendwie Licht weggenommen oder Hund hat irgendwo hingemacht. Er hat garantiert irgendetwas gefunden und hat Streit angezettelt. Ja, sagen die Leute, na, also so lebe ich ja nicht mit Gott. Nein, ich bin kein militanter Atheist oder so etwas. Nein, nein. Wenn man sich gegenseitig in Ruhe lässt, dann ja, es ist so ähnlich wie eine Nachbarschaft. Aber ist Gott nur ein guter Nachbar? Wie immer man dazu steht, wenn es so wäre, dann bräuchte Weihnachten ja gar nicht sein. Dann bräuchte Ostern, dann bräuchte das Kreuz auch gar nicht sein. Dann wäre das Kreuz wirklich das überflüssigste Möbelstück, was man sich überhaupt denken kann. Da reichte es glatt, im Jahr ein Erntedankfest zu haben und vielleicht noch den Toten Sonntag. Gott ist nicht unser Nachbar. Er ist unser Schöpfer und unser Eigentümer. Hör auf mit, korrigier dein Denken, würde ich sagen. Korrigier dein Denken. Denk mal drüber nach, wie wer eigentlich Gott für dich ist, wenn du so denkst, ich brauche den Frieden mit Gott nicht. Überdenk mal dein Denken. Ein völlig anderes Bild bietet das Bild von Paulus. Er macht klar, Gott ist nicht unser großer Nachbar irgendwo im Universum. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Eigentümer. Er ist unser Ziel in Ewigkeit, wie es in dem Lied gerade eben war, das wir miteinander gesungen haben. Schau, wenn du willst, im ganzen Weltall kein Krümel, der nicht ihm gehören wollte. Und schau dich selber an, schau dir mal dich im Spiegel an. Die Person, die du da siehst, sie ist ein Eigentum Gottes. Jesus war von Anfang an mit dabei. Alle Dinge sind durch ihn gemacht. Er hat uns gemacht, hat Anfang und Ende unseres Lebens in seiner Hand. Und er hat uns mit bestimmten Absichten geschaffen. Er hat nicht einfach so ein bisschen gebastelt und dann uns irgendwo hingestellt und vergessen und dann wieder was Neues gemacht. Nein, er hat bestimmte Absichten auch geschaffen für uns. Er hat uns geschaffen, um ihn mit jeder Faser unserer Existenz, mit unserer Kraft zu lieben. Mit unserem ganzen Verstand. Er hat uns geschaffen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das war seine Absicht. Also, er ist nicht bloß ein guter Nachbar. Gott ist Gott. Jesus ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Deswegen kann man nicht sagen, Friede mit Gott ist, wenn ich ihn in Ruhe lasse und er lässt mich in Ruhe. Wenn ich Gott ignoriere, habe ich keinen Frieden mit ihm. Das ist die Wahrheit. Wenn ich Gott in Ruhe lasse, dann sage ich nämlich nichts anderes, als dass ich ihn ignoriere. Wenn ich Gott ignoriere, habe ich keinen Frieden mit ihm. Wenn ich mein Leben nach eigenem Gusto führe, habe ich keinen Frieden mit ihm. Dann lebe ich in Wahrheit im Krieg mit Gott. Der Preis, den ich zahle, ist sehr, sehr hoch. Der Preis, den ich zahle, ist, ich lebe an meiner Bestimmung vorbei und kann am Ende nur unglücklich werden. Ich habe mich selber von der Quelle des Lebens abgeschnitten und am Ende steht der Tod. Ich habe keinen Frieden. Wenn ich morgens aufstehe, ohne einen Gedanken an Gott zu verschwenden und abends genauso wieder ins Bett gehe, dann habe ich keinen Frieden mit ihm. Genau das hatte auch im Blick auf die Kolosser zugetroffen. Sie waren zum Glauben gekommen, Aber irgendwelche Leute sind gekommen und haben ihm gesagt, ja, das ist vielleicht ganz gut, Jesus so am Anfang zum Glauben zu kommen, aber es gibt mehr. Es gibt Besseres und streckt euch nach mehr und nach Besserem aus. Und am Ende war Jesus dann wirklich in Vergessenheit geraten. Ist Friede möglich? Die gute Nachricht des Evangeliums ist ein eindeutiges Ja. Friede ist möglich. Friede mit Gott. Friede mit Gott ist kein frommer Wunsch, dass wir echte, tiefe Hoffnung haben, aus der wir Kraft schöpfen, ist kein Märchen. Dass Gott sich freut, wenn er uns sieht, ist keine Idee. Und wir können uns auch über ihn freuen. Und diese Freude darf unsere Wartezeit ausfüllen. So kann ein Leben anders werden, laut Paulus, Version des ersten Jahrhunderts. Wir sehen es hier, Vers 21. Auch ihr standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber, denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Das ist nicht mehr Teil des Liedes, sondern das ist jetzt wieder eine Rückblende von Paulus nach diesem Lied. So war es früher bei euch, ihr lieben Kolosser. Ihr hattet keinen Frieden. Funkstille, ja, aber keinen Frieden. Abgeschnitten von Gott und es kam nur Mist dabei heraus. Aber jetzt hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich treten zu lassen. Es gibt echten Frieden. In einer friedlosen Welt, nicht nur im Kongo, nicht nur in Russland oder Syrien. Und das Tolle daran ist, Gott sorgt selber dafür. Was bemühen sich die Leute doch, nach einem Krieg und Konflikt wieder Frieden herzustellen? Was setzen sie dafür ein? Wenn man das so sieht im Nahen Osten, wie so ein amerikanischer Präsident nach dem anderen am Anfang seiner Präsidentschaft gesagt hat, mein Ziel ist, Frieden in Nahost zu schaffen. Keiner hat es geschafft. Gott sorgt selber für den Frieden zwischen ihm und den Menschen. Gott wirkt. Er ist voller Aktivität, noch bevor wir überhaupt einen Gedanken daran verschwenden, dass wir Frieden brauchen zwischen ihm und uns. Da hat er schon gehandelt. Er versöhnt Menschen mit sich selber. Er kann ihr Leben verändern. Und der Veränderungsprozess im Leben wird hier Schritt für Schritt beschrieben. Wir können es nachvollziehen und als Blaupause auf unser eigenes Leben beziehen und anwenden. Ein 3-Schritte-Friedensprogramm. 3 Schritte sollen heute beschrieben werden. Und das Tolle ist, der erste und wichtigste Schritt ist längst passiert. Dafür feiern wir Weihnachten, dafür feiern wir Ostern. Der erste Schritt ist passiert. Er hat Friede gestiftet am Kreuz durch sein Blut. In Gänsefüßchen geschrieben, weil es ja ein Teil auch dieses Predigtextes ist von Paulus. Er hat Friede gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Er ist schon da. Jesus starb am Kreuz. Kein Unfall, sondern er hat bewusst das auf sich genommen, um für unsere Sünden zu bezahlen, um uns zu versöhnen mit dem lebendigen Gott. Unsere Feindschaft gegen Gott hat er ans Kreuz getragen. Und diese Feindschaft mit Gott ist mit ihm am Kreuz gestorben. Er hat Friede gestiftet am Kreuz durch sein Blut, wie es am Ende dieses alten Liedes heißt. Auch da wieder Krippe und Kreuz, eine Einheit. Verstehen können wir das nicht. So wenig, wie ich die Statik einer Brücke verstehe. Die verstehe ich auch nicht. Aber ist ja auch nicht so wichtig, ob ich die Statik der Brücke verstehe. Hauptsache ist, wenn ich mit dem Auto rüberfahre, dass sie nicht einbricht. Hauptsache, die Brücke trägt. Hauptsache, es funktioniert. Hauptsache, der Ingenieur hat sich ausreichend Gedanken dabei gemacht. Und der hat sich ausreichend Gedanken dabei gemacht. Hauptsache, der Friede ist gestiftet. Und diesen Frieden muss ich haben. Die inneren Zusammenhänge erkennen zwischen Kreuz und Versöhnung. Wahrscheinlich müssen wir darauf verzichten, bis das Ganze eingetroffen ist. Und dann werden wir sehen, boah, ja, deswegen war das. Deswegen gab es damals keinen anderen Weg, um Versöhnung zustande zu bringen. Jesus wird ein Mensch, er stirbt am Kreuz und er steht auf von den Toten und er ist der Erste der neuen Schöpfung. Er ist sogar das Haupt der Gemeinde, unser Kopf. Ich bin nicht der Kopf der Gemeinde. Gemeindeleiter ist nicht Kopf der Gemeinde. Oder irgendjemand aus der Gemeindeleitung ist nicht Kopf der Gemeinde. Kopf der Gemeinde ist Jesus Christus. Der zweite Schritt ist, ändere deine Einstellung zu Jesus. Jetzt bin ich dran. Nachdem die Hauptsache schon passiert ist. Man kann Gott einen guten Mann sein lassen, aber wenn man in einen persönlichen Kontakt mit dem Erlöser selber kommt, dann ist das Denken völlig, ja, feuchter Schnee von gestern, wird man vielleicht sagen. Auch wenn die meisten von uns Christen sind, es gab doch eine Zeit in unserem Leben, wo wir Gott fremd und feindlich gegenüber standen. Das war so. Er war für uns überflüssig. Wir haben die Rechnung ohne ihn gemacht. Er war für uns nicht wichtig, war entbehrlich. Oder er war für uns weit weg, irgendwo am Horizont, irgendwo, ja, da gibt es so ein höheres Wesen. Wie er ist, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht so dolle, zu weit weg. Er wurde für uns immer fremder und am Schluss wollten wir nichts mit ihm zu tun haben. So ähnlich war es doch. Wir sind Gott aus dem Weg gegangen. Da war die Angst, dass wenn er uns ein bisschen näher kommt, er unsere Pläne durchkreuzt. Dass wir dann nicht so machen können, wie wir wollen. Dass das Leben langweilig wird und ereignislos. Wir haben zugemacht, wir waren Feinde Gottes. Das haben wir ausgedrückt, indem wir Dinge getan haben, die wir besser nicht getan hätten. Jetzt aber, jetzt, so schreibt Paulus, hat er euch versöhnt. Da hat sich etwas getan. Das ist passiert, als uns klar geworden ist, was das bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Da ist uns ein Licht aufgegangen. Ihm war das so wichtig, für mich zu sterben? Das würden nicht viele für mich tun. Aber einer hat es getan. Und ich erkenne das. Und es wird bedeutsam für mich. Dieses ganze Bündel an Feindschaft und Fremdheit, er hat es uns abgenommen. Wir sind endlich frei geworden davon. Da hat sich was an unserer ganzen Einstellung verändert. Die Art zu denken hat sich verändert. Gott ist kein Feind mehr. Er ist auch kein Richter mehr. Sondern ein liebender Vater. Weil ich aus dem Gericht herausgerissen worden bin und in das Reich von Jesus hineinversetzt worden bin. Das Kreuz ist kein Symbol der Niederlage. Es wird oft so verstanden, es ist kein Symbol der Niederlage oder gar des Todes, sondern es ist ein Siegeszeichen. Der Tod, der letzte Feind, ist besiegt. Wenn der letzte Feind besiegt ist, ist Friede da. Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? Als Japan besiegt war, der letzte Feind. Friede ist, wenn der letzte Feind besiegt ist. Der Satz ist mir eingefallen. Gestern bin ich ziemlich stolz drauf. Aber ich glaube, da ist auch eine Wahrheit drin. Friede ist, wenn der letzte Feind besiegt ist. Und was Paulus den Kolossern ans Herz legen möchte, ist, daran ganz festzuhalten. Und das ist eben auch der dritte Schritt. Bleib im Glauben dran. Unerschütterlich dranbleiben, was Paulus ihnen sagen möchte. Doch müsst ihr unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. In der ganzen Schöpfung unterm Himmel wurde das Evangelium verkündet. Ihr habt es gehört und ich, Paulus, diene ihm. Haltet dran fest. Wenn dieser dritte Schritt fehlen würde, dann könnte das sein, dass Jesus nicht bleibende Hoffnung ist, sondern dass das wieder irgendwie ausgewaschen wird. Das darf nicht passieren. Jesus kommt wieder. Wir können das nicht beschleunigen, aber wir strecken uns danach aus. Das ist unsere Hoffnung. Das bestimmt jetzt schon unser Leben. Wir sind Wartende. Und das ist unser Erwartungshorizont. Nicht alle Jahre wieder, sondern es gibt eine Wende und wir gehen darauf zu. Es ist ganz, ganz wichtig, sonst verlieren wir uns in der Gegenwart. Wir denken mindestens im Breitbandformat von Jesus, der kommt. Wir tun das mit Hoffnung, mit Freude und mit Friede jetzt schon. Danke fürs Zuhören.